Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Sie lebt in New York, ist die Wirtschaftskorrespondentin der Zeit und sie war die Erste, die ihrer Redaktion 2007 die Finanzkrise vorhersagte. Ich begrüße heute Heike Buchter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Und Sie haben jetzt über die amerikanische Ölindustrie geschrieben, der Fracking-Boom. Und was ganz spannend in Ihrem Buch Ölbeben ist, dass Sie beim Anfang der Geschichte beginnen, weil der Fracking-Boom ist ja gerade Thema, aber den gibt es schon sehr lang. Können Sie vielleicht mal die Entstehungsgeschichte erzählen? Ich musste sehr lachen, da kommt ein heißes Bügeleisen drin vor.
Das ist richtig. Fracking wird ja immer so gesehen als neueste Technologie bei der Suche nach Öl. Aber Fracking gehörte eigentlich fast schon mit dazu, als die angefangen haben, überhaupt Öl konsequent zu erschließen und nicht nur abzuschöpfen, wenn es irgendwie natürlich hervorgetreten ist. Und die Amerikaner, wie sie halt so sind, haben dann festgestellt, dass wenn man das mit etwas Feuerpower versucht, dann kommt man weiter. Und dann gab es verschiedene Versuche, die nannten das eine Quellenstimulation. Und die war dann so, dass man Dynamit da rein versenkt hat in einem Rohr. Und damit das auch schön richtig zündet, hat man ein glühendes Bügeleisen hinterhergeschoben und hat dann mal gewartet, bis es richtig Peng macht. Und dann floss eben, also die Begeisterung damals war groß, weil dann floss das Gas irgendwie deutlich schneller und
Das gilt größer. Als Geburtsstunde des Fracking. Wann war das?
In der Tat. Ja, das war Mitte des 19. Jahrhunderts schon. Also und das hat man dann immer mehr verfeinert. Es gab auch immer weniger Tote bei der Angelegenheit. Das hat sich dann auch irgendwie verbessert, die Quote der Leute, die da ihr Leben lassen mussten beim Fracking. Aber es ist immer noch eine harte Sache gewesen. Und Fracking hatte das Problem eher, dass es eben sehr aufwendig und sehr teuer war. Also man wusste schon, was man da machen sollte. Und was ganz lange nicht der Fall war und was der Durchbruch jetzt war, über den wir heute reden so stark, ist, dass der Schiefer, war interessant. Man wusste ganz genau, im Schiefer ist Öl und Gas gefangen. Und die Fracker haben dann, ich nenne die einfach mal so, so nennen sie sich auch selber, die haben dann angefangen rumzupösseln, ob man nicht mit viel,
Da wurde ganz viel experimentiert. Sie sprechen dann auch von einer Soße, die letztendlich dann den Ausschlag gegeben hat.
Das ist die Secret Sauce gewesen. Und der Vater des modernen Fracking ist George Mitchell, Sohn griechischer Einwanderer. Sein Vater war ehemaliger Ziegenhirte in Griechenland und hat dann gedacht, gibt es vielleicht noch was Besseres. Ist nach Amerika ausgewandert und sein Sohn ist dann in die Ölfelder gezogen. Und das war aber sehr, sehr schwierig und er hat quasi fast sein ganzes Leben lang immer wieder versucht, den Weg zu finden, den Schiefer zu knacken. Und alle haben gesagt, George, vergiss es. Dein ganzes Geld bringst du da auf und du wirst nichts erreichen, das wird nicht zu machen sein. Und dann hat irgendein Arbeiter einen Fehler gemacht bei der Zusammensetzung von dem, was man da verwendet hat. Auch diese wird so eine Paste eingesetzt, praktisch aus Sand und aus Chemie und Wasser. Und dann haben sie festgestellt, gerade diese wässrige Lösung, wo man mit dem Jungen da noch geschimpft hat, gesagt, mein Gott, was hast du denn da wieder angestellt? Ja, ist viel zu wässrig, was hast du denn da gemacht? Und dann haben sie das beobachtet und gesagt, Mensch, das funktioniert ja tatsächlich. Und mit diesem Fehler ist quasi dieser Aufstieg zur Öl-Supermacht wieder gelungen.
Ja, und Sie beschreiben da ganz viele menschliche Schicksale auch und auch von der ersten Ölbohrung 1859 bis heute beschreiben Sie die Entwicklung der amerikanischen Ölindustrie. Wie wichtig ist denn der Blick in die Geschichte, um das Amerika von heute verstehen zu können?
Ich finde, es ist sehr wichtig, weil angefangen von Rockefeller, der bis heute mehr oder minder Vorbild ist für die Reichen und ihre Einflussnahme auf die Politik, das muss man ja ganz klar sagen, bis hin zu den Frackern selber. Das sind immer Jungs gewesen, die mehr oder minder unabhängig dahin gezogen sind und ihr Glück gesucht haben. Das sieht man zum Beispiel in Texas. Die Mentalität ist dort eben, okay, wir versuchen das jetzt. Und das ist immer dieses Glücksrittertum. Das hatten die Texaner schon mehr oder minder von Anfang an. Dann haben sie es versucht mit Longhorn-Rindern. Da haben wir heute noch das Bild des Cowboys. Das sind im Grunde genommen in der texanischen Geschichte waren das 20 Jahre. Das endete mit dem Big Die-Up. Das gab es eben eine Überweidung. Dann gab es noch einen Wintersturm und dann ist das ganze Vieh gestorben. Da haben sie zum ersten Mal dann festgestellt, das war die erste Blase, wenn man so will. Man hat es mit Baumwolle versucht und eben jetzt dann auch später mit Öl. Und was zum Beispiel unterschätzt wurde, ist, den Jungs ist es letztendlich nicht immer so wahnsinnig wichtig, dass das gleich funktioniert. Die probieren es einfach aus. Die haben einen Enthusiasmus und eine Hartnäckigkeit, die zum Beispiel Großkonzerne wie Exxon oder Chevron oder BP oder so nicht hatten. Deswegen haben die Fracking eigentlich nicht groß gemacht. Das waren die kleinen Krauter. Das zu verstehen, dazu muss man die Historie kennen.
Und Sie sagen jetzt, die Jungs, Sie sind ganz viel im Land unterwegs gewesen. Da spricht ja auch eine gewisse Sympathie für die Menschen dort auf dem Land durch.
Ja, also ich habe, ist natürlich, das klingt bei meinem Buch natürlich auch immer wieder ein bisschen durch. Viele Leute stören sich da vielleicht ein bisschen dran. Es ist nicht so, dass ich die Fracker abgelehnt hätte oder so. Ich habe große Sympathien und eben auch ein ganz großes Stück Bewunderung. Und ich denke, wenn ich mir überlege, wenn wir diesen Enthusiasmus hätten für erneuerbare Energien, für die Energiewende in Deutschland, wenn wir da auch nur einen Teil dieser Begeisterungsfähigkeit und dieser Hartnäckigkeit, auch wenn es immer wieder nicht klappt, jahrelang nicht klappt, dann immer wieder zu sagen, nee, wir probieren es nochmal, das fehlt uns ein Stück weit.
Wobei das beim Fracking natürlich das komplette Gegenteil ist, das ist eine sehr, sehr dreckige und schmutzige Industrie, die dort aber verherrlicht wird. Konnten Sie das nachvollziehen?
Ja, durchaus. Ich war selber mit draußen. Ich war damals schon relativ früh, als sie angefangen haben, in North Dakota auch nach Öl zu fracken. Das war sehr ungewöhnlich. Und da habe ich, es dauert immer ein bisschen, weil die Leute sind natürlich auch sehr misstrauisch, weil es eben in der Presse, auch in den USA, immer sehr negativ dargestellt wurde, wollen die in der Regel eigentlich niemanden mitnehmen. Aber ich hatte das dann halt irgendwann geschafft, irgendjemanden zu überzeugen, mich da drauf zu lassen, weil ich wollte es einfach sehen. Ich wollte einfach sehen, wie sieht das aus, was machen die da? Und dann habe ich mich irgendwo verabredet. Und dann einen Tag zuvor habe ich dann per E-Mail den Treffpunkt erhalten. Und das waren dann eben so und so viel der Längengrad, so und so viel der Breitengrad. Und dann habe ich gedacht, naja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir uns dann treffen. Und das ist natürlich eine dreckige Angelegenheit, aber es ist auch bewundernswert, wie die Leute sich da mehr oder minder klaglos abmühen, was zu erreichen, was für sie auch mit Stolz erfüllt. Ne?
Wie die USA unsere Existenz gefährden. Heike Buchter, das ist der Untertitel Ihres Buchs. Das klingt schon etwas reißerisch. War Ihnen das wichtig?
Ich denke, der Vorwurf kommt ja oft, dass man etwas zu reißerisch in den Titel hebt. Aber ich denke, man muss sich irgendwann dann auch entscheiden, was das heißen soll, also was dieser Ölboom für Deutschland heißen soll. Und es ist schon eine große Gefahr, die davon ausgeht. Also da ist einerseits die Sicherheitspolitik. Lange Zeit haben die USA und Deutschland als Energieimporteure eine relativ klare gemeinsame Linie gehabt. Und das geht auch um den Mittleren Osten zum Beispiel. Und da waren wir, wenn man so will, auf dem gleichen Supertanker unterwegs. Das ist nicht mehr so. Ne?
Wenn wir da mal drauf schauen, der Erfolg des amerikanischen Fracking hat aus amerikanischer Sicht ja die Unabhängigkeit gebracht. Saudi-Arabien kann nicht länger alleine den Ölpreis diktieren. Was bedeutet das dann für Europa?
Das heißt zum Beispiel, dass wir jetzt mit den Wirren am Ölmarkt viel mehr rechnen müssen als zuvor. Also wir haben eine höhere Volatilität. Und das liegt eben auch daran, dass die OPEC das nicht mehr so bestimmen kann, wie sie das immer gemacht hat. Man hat viel geschumpfen über die OPEC als Kartell. Aber letztendlich hat das Kartell der produzierenden Erdölländer natürlich auch dafür gesorgt, dass der Preis stabil geblieben ist. Die haben sich dann überlegt, was brauchen sie, und haben das dann mehr oder minder austariert in ihren Jahreskonferenzen. Und die Fracker haben dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt ist es so, jedes Mal, wenn die OPEC jetzt sagt, okay, wir senken die Produktionsquote, damit der Preis steigt oder zumindest stabil bleibt, Dann sagen die Fracker, ja, vielen Dank, dass ihr den Preis für uns so schön nach oben getrieben habt. Und jetzt ziehen wir raus und wir leihen uns nochmal eine Rig und so einen Förderturm und wir bohren nochmal ein bisschen nach und der Preis fällt dann eben wieder. Und für uns ist das ganz schlecht, weil wir einfach keinen stabilen Energiepreis mehr haben.
Sigmar Gabriel hat in seiner Funktion als Außenminister ja mal gesagt, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Europas Energieversorgung ist eine Angelegenheit Europas und nicht der Vereinigten Staaten von Amerika. Stimmt das denn so?
Also die Amerikaner würden dazu sagen, wishful thinking, das ist, ja, das wünscht man sich vielleicht, aber de facto ist das natürlich nicht so. Wir sind mehr abhängig von den Weltmärkten und die Weltmärkte werden mit eben auch durch die Veränderungen am US-Energiemarkt geprägt, ganz klar.
Und wenn man da auf Europa guckt, Polen hat ja zum Beispiel Deals mit den USA abgeschlossen, die Einheit Europas ist dahingehend nicht mehr vorhanden.
Da hat jeder inzwischen auch seine eigenen Interessen, ganz klar. Und ich meine, reden wir nicht drum rum. Da gibt es im Moment diese Riesendebatte im Nord Stream 2. Da haben jetzt im Kongress Senatoren eben diese Sanktionen wieder eingebracht, von denen auch Donald Trump mal gesprochen hat. Und da geht es darum, diese Pipeline, die Gaspipeline von Russland nach Deutschland zu sanktionieren. Das heißt, zu sagen, wenn ihr als deutsche Unternehmen daran beteiligt seid, dann werden wir euch bestrafen.
Ja, das ist das Druckmittel, was Trump immer wieder einsetzt.
Das wird bestimmt auch, ich gehe davon aus, da muss schon viel passieren, dass es nicht passiert, weil die USA einfach sagen, das ist nicht in unserem Interesse, dass ihr energieabhängig werdet von Russland, mehr noch, als ihr das jetzt schon seid. Und im Übrigen haben wir ja auch sehr schönes Erdgas, was wir euch gerne in Kürze per Supertanker irgendwie über den Ozean schippern werden und ihr baut dann mal fleißig eure Terminals da in Norddeutschland, damit wir die auch schön andocken können.
Und wenn man jetzt platt sagen würde, je mehr Anbieter, desto besser für den Markt, das wäre ja auch eine marktwirtschaftliche Haltung.
An sich wäre das sicherlich nicht verkehrt, aber Energiepolitik spielt da immer mit eine Rolle. Das ist kein freier Markt, kein freier Wettbewerb.
Ja, Sie haben in Ihrem Buch auch den Blick nach China gewagt. China in Sachen Windkraft führend, aber der Großteil der Energie kommt aus Kohle. Bohrt China auch nach Öl?
Ja, ganz eindeutig. Und nach Erdgas, ganz klar. Das sind für die Chinesen ganz wichtige Vorhaben. Unter anderem eben in der Arktis. Dank des Klimawandels kann man dort jetzt mehr machen. Die haben auch Eisbrecher oder sind dabei, Eisbrecher zu bauen. Und für die Chinesen ist eben sehr wichtig, genug Energie zu haben für ihre Wirtschaft, für ihre weiterhin sehr stark wachsende Wirtschaft. Auch wenn sich das Wachstum ein bisschen abgeschwächt hat, das ist natürlich kein Vergleich. Die sind immer noch mit ihrer Aufholjagd beschäftigt. Und man hat China so ein bisschen hier aus dem Blick verloren, was die Energie angeht. Aber China hat einen Energiedurst, der ist gewaltig. Die sind von Ölexporteuren zu Importeuren geworden und importieren im Moment um die 10 Millionen Barrels am Tag. Und jetzt fragt man sich, wer liefert das? Ja, Saudi-Arabien liefert das. Und da tun sich ganz neue geopolitische Achsen auf, die wir bis jetzt so in der Form nicht hatten.
Wie ist es denn generell mit der Geopolitik jetzt gerade in Sachen Klimapolitik? Ist so ein Green Deal zum Beispiel ein Signal an China?
Ich denke, dass die Chinesen sehr pragmatisch sind und sich sagen, Energie, da versuchen wir alles, was geht. Also die bauen auch weiterhin Kohlekraftwerke, obwohl sie im Gegensatz zu den USA ja immer noch im Pariser Klimaabkommen sind. Die machen aber auch gleichzeitig, die haben sich zum Beispiel die ganze Solarenergie, da sind sie führend geworden. Die hatten einen Marktanteil 2001 von 1% und haben dann durch erhebliche Subventionen, ganz klar eben auch durch Dumpingpreise und so weiter, sind die 12 Jahre später waren sie bei 65% Marktanteil im Solarbereich. Und was für Deutschland besonders wichtig werden dürfte, ist die Batterieherstellung, weil wir ja auf Elektromotor gehen wollen. Gerade auch hier in der Gegend, in der Stuttgarter Gegend, ist das sicherlich ein ganz großes Thema.
In China aber schon wieder die Wasserkraft?
Aber vor allen Dingen in China ist es so, dass die sich bereits die ganzen Fertigungstiefen für die Batterien, die ganzen Zulieferketten für die Batterien aufgestellt haben und da schon in den Startlöchern sitzen, während wir hier noch darüber debattieren, wo sollen das jetzt hin und kann man das fördern und so weiter und so weiter.
Aber dann könnte man ja auch behaupten, Deutschland hat sich durch den Ausstieg aus Atom- und Kohleenergie geopolitisch ins Ausgeschossen.
Naja, ich meine, es ist schon so, dass dieser Ausstieg aus der Atomenergie war ja jetzt nicht so eine Überlegung, wo man abgewägt hat, was machen wir energiepolitisch, was soll denn dann kommen, sondern das war eine Angstreaktion. Und James Hansen, der damals eben auch als erster dieser Klimaforscher in Diensten der NASA, der hat ganz lang, als einer der ersten vor dem Kongress in der Anhörung damals vor Klimawandel gewarnt. Ich habe mit ihm gesprochen mehrfach und er sagte, das war ein ganz großer Fehler der Deutschen, die Atomenergie einfach so aufzugeben.
Wie sehen Sie denn das Bild, das beschreiben Sie am Ende Ihres Buches, im Jahr 2050? Wie sieht die Energiepolitik weltweit dann aus?
Ja, ich habe mir den Spaß gemacht, am Ende des Buches mal zu versuchen, in eine Kristallkugel zu gucken und zu sagen, wie sieht's denn da so aus? Und ich lasse da die Energiewende in Deutschland durchaus gewinnen. Nur, glaube ich, muss man sich auch klar machen, dass Deutschland, was wir jetzt haben, wird auch bei einer gelungenen Energiewende oder gerade durch eine gelungene Energiewende komplett anders aussehen. Die sogenannte Verspargelung der Landschaft wird natürlich nochmal zunehmen, ganz klar.
Die Windkraft.
Die Windkraft, ne? Wir haben dann also Windkraftwerke, wir brauchen dann eben auch die entsprechenden Zu- und Ableitungen und solche Dinge. Und ich denke, die Leute müssen sich klar machen, wenn die Energiewende gelingt, wird es ein wahnsinnig großer Aufwand sein. Das ist ungefähr so wie nach dem Krieg der Wiederaufbau mindestens. Und es wird Deutschland ganz anders aussehen lassen, als wir das heute haben.
Nachzulesen in Ihrem Buch, Donald Trump ist der vierte US-Präsident, dem ein Amtsenthebungsverfahren droht. Heike Buchter, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es dazu kommt?
Unwahrscheinlich.
650 Seiten Begründung liegen jetzt vor. Also darin steht, Trump habe die Nation betrogen, indem er sein hohes Amt missbraucht habe, um eine ausländische Macht für die Korrumpierung demokratischer Wahlen anzuwerben. So steht's im Bericht. Hat es keine Bedeutung?
Ja, viel Arbeit für Juristen, ne? Klar. Viel Papier. Ja, ich will da jetzt nicht so tun, als ob da gar nichts wäre. Natürlich. Aber Trump hat ja das, was da behauptet wird, auch nie bestritten. Er sagt nur, das ist kein Verbrechen. Ich habe nichts falsch gemacht. Es war alles wonderful, beautiful. Und ich glaube, man darf nicht verkennen, und das sage ich immer wieder, das ist kein juristisches Verfahren, das ist ein politisches Verfahren. Und es wird nicht entschieden von einem Richter, sondern es wird entschieden im Senat. Und im Senat haben die Demokraten nun mal keine Mehrheit. Und es wird ihnen nicht gelingen, das ist bei anderen, Sie haben ja angesprochen, andere Präsidenten haben sich auch schon diesem Amtsenthebungsverfahren stellen müssen. Nur da war es dann auch oft so, dass die eigenen Parteimitglieder teilweise eben auch gesagt haben, naja, so richtig klasse war das nicht. In diesem Fall ist das absolut nicht so. Und es müsste den Demokraten gelingen, in den nächsten Tagen praktisch bis Anfang Januar 20 Senatoren der Republikaner umzudrehen. Und das halte ich für absolut unwahrscheinlich.
Wenn man auf die Bevölkerung schaut, da gibt es Umfragen. Eine Mehrheit sei für das Amtsenthebungsverfahren, heißt es da. Ist das genauso eine Umfrage, die man auch kurz vor der Wahl hatte, wo es hieß, naja, Hillary Clinton wird garantiert gewinnen?
Ja, ich erinnere mich, ich wurde aufgefordert, zum voraussichtlichen Wahlsieg von Hillary Clinton etwas zu schreiben für unsere Online-Version. Und ich habe mich geweigert, weil ich gesagt habe, es wird Trump machen. Und da gab es einen gewissen Disput. Weil die ganzen Umfragen gesagt haben, sie wird überwältigend gewinnen und Madame President ist quasi schon eine Realität. Ich sage immer, das ist mit diesen Umfragen so, wenn Sie gefragt werden, was haben Sie auf Ihrem Nachttisch liegen, was lesen Sie denn gerade, dann sagen Sie immer, ach, es ist Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit und nicht irgendwie Ihre Honey und Nanny Bücher, die Sie da noch rumliegen haben oder irgendwelche Herzschmerznovellen. Die Leute fühlen sich unwohl bei dem Gedanken zu sagen, ach nö, Impeachment ist ja gar nicht nötig, Amtsenthebungsverfahren, warum denn auch?
Es gibt aber Argumente, dass Trump sich ja geweigert hatte, die Voruntersuchung des Impeachment-Verfahrens zu unterstützen. Ist das legitim?
Ich würde mal mit Donald Trump sagen, so what?
Also es gibt dann Argumente, die sagen, ja, die gegenseitige Kontrolle der Verfassungsorgane, dagegen hat er jetzt verstoßen.
Das hat er, also ich kann das nicht juristisch beurteilen, aber verfassungsrechtlich nicht beurteilen, bin kein Verfassungsrechtler. Aber ich denke mal, was ich ganz gut beurteilen kann nach der Zeit, nach den 3,5 Jahren, die er jetzt im Amt ist, das ist ihm wurscht.
Und was ich Ihrer Stimme entnehme, Sie setzen auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump.
Ich gehe davon aus, ja.
Sie sind in Stuttgart in Hedelfingen geboren, Sie haben in Spanien BWL studiert und Sie leben seit knapp 20 Jahren in New York. Was haben Sie denn nach Ihrer Ankunft hier im Land als erstes gemacht? Gibt es da etwas Traditionelles?
Brezeln essen, ja.
Die gibt's in Amerika nicht.
Nein, gibt es nicht. Also es gibt Brezeln, aber ich sag immer, dann kannst du auch den Karton drumherum essen.
Ja, das Brot ist ja allgemein immer ein Thema. Wenn man über Amerika spricht, hört man
in ganz New York schwierig. Haben wir uns stark verbessert. Aber was Brezeln angeht, ist es unaufholbar. Glaube ich, können wir in Schwaben immer noch am besten.
Was hat Sie an Amerika gereizt, dass Sie inzwischen seit 19 Jahren dort leben?
Ich denke, was immer noch eine Herausforderung ist, das Land ist eben noch sehr jung und es ist noch sehr unfertig und man merkt das sehr deutlich auch daran, dass Leute sich immer wieder neu erfinden können dort, besonders in New York, aber auch anderswo. Und das Schöne daran ist, wenn man was in den Sand setzt, was zuweilen noch vorkommt, dann ist das nicht so ein Riesenbeinbruch, sondern die Leute sagen, okay,
da gibt's dann machst du was anderes. Da gibt es Scheitern als Chance, ne?
Ja, und es wird auch nicht irgendwie, es wird einem nicht angekreidet, sondern es heißt, ah, das hast du jetzt ausprobiert, okay, das hat nicht geklappt. Und viele Leute, wenn man zum Beispiel irgendwas macht, was jetzt hier so, ja, bist du sicher und so, und die sagen, ah, das ist doch toll. Und ne, ob die das jetzt meinen oder nicht, die Leute sagen mir, ja, das ist ja alles so oberflächlich. Und dann denke ich, ja, aber oberflächlich mir Mut gemacht, ist mir allemal lieber als irgendjemand, der sagt, meinst du, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen würde. Das finde ich, ist auch oberflächlich, aber nicht besonders zuträglich.
Sie sind ganz viel im Lande unterwegs. Inwiefern verändert das Ihre Perspektive?
Naja, wie man vielleicht schon ein bisschen gemerkt hat bei diesem Interview, ich rede sehr viel und sehr gerne, aber das ist auch so, dass ich versuche, den Leuten was von mir mitzuteilen und dann kriege ich ganz oft das Vertrauen auch geschenkt und ich empfinde das auch als Geschenk von Leuten, die dann mit mir reden, mit mir darüber sprechen. Vor 3 Wochen zum Beispiel war ich in Wisconsin, da geht jeden Tag, gehen da 2 Farmen, Familienfarmen pleite, beziehungsweise müssen aufgeben. Ich war da bei einer Auktion. Dort wurden 55 Holsteiner Kühe versteigert von einem Bauern, in dessen Familienbesitz diese Farm seit 150 Jahren ist. Und der meinte einfach, es ging nicht mehr, wir konnten das nicht mehr machen. Der saß da rum wie ein Häufchen Elend, während sie mehr oder minder die Herde vor seinen Augen seine Herde aufgelöst haben. Und das ist schon immer dann auch hart, mit so Leuten zu sprechen und zu sagen, wie geht es dir dabei? Wie ist das so gekommen? Ich habe mit jemand anderem gesprochen, der hat alles versucht, der hat Ginseng angebaut, der hat Sand abgebaut, der hat alles Mögliche versucht, um seine Farm zu retten. Es ist ihm nicht gelungen, vor 2 Wochen kam der Laster und hat die Tiere alle mitgenommen. Und das sind die Geschichten, die mich interessieren, das sind die Leute, mit denen ich sprechen möchte.
Und dennoch hat man ja manchmal medial den Eindruck, dass diese Geschichten gar nicht so häufig zu hören und zu lesen sind.
Ja. An mir liegt es nicht. Ich denke halt, inzwischen sind wir leben wir in einer Gesellschaft, wo Meinung viel gilt. Und so sage ich jetzt mal, so eine vorsichtigere, grauere, nicht so schwarz-weiße Berichterstattung, die ist schwieriger geworden. Vielleicht auch, weil die Leute nicht so viel Zeit haben, sich auf nichts mehr einlassen wollen. Viele Leute sagen auch, ich kann mich damit gar nicht beschäftigen. Ich finde es schade, weil ich finde, man kann viele Sachen besser verstehen und vielleicht auch andere Schlüsse draus ziehen, wenn man weiß, warum Leute sich so entschieden haben. Warum haben Leute Trump zum Beispiel gewählt? Warum werden sie ihn wieder wählen? Warum tickt Amerika so in diesen Zeiten? Warum wendet sich Amerika von der Welt ab? Was ja eigentlich, ich glaube, dass viele Deutsche in dem irrigen Glauben sind, dass das eine gute Entwicklung ist für Deutschland. Das ist es mitnichten. Wir haben immer noch keine Sicherheitspolitik, die ohne Amerika auskommt. Was unsere wirtschaftliche Position angeht, ist es ganz, ganz schrecklich, wenn Amerika sich quasi rückbesinnt auf sich selber und isolierend wirkt.
Aber es scheint ja, als würden andere Staaten auch das mit übernehmen. Das ist eine Entwicklung, die man feststellt. Und Sie haben über den größten Vermögensverwalter der Welt geschrieben, über BlackRock, war hier zuletzt Thema in Kombination mit dem Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen. Da gab es große Kritik, dass dort nach Renovierungen die Mieten ganz besonders gestiegen waren. Was war denn Ihr Auslöser zur Recherche?
Ja, ich habe schon angefangen, mich mit BlackRock zu beschäftigen 2011. Und ich habe ja in meiner Verantwortung liegt sozusagen auch die Beobachtung der Wall Street. Das war schon sehr lange mein Anliegen. Und ich hatte dort eben immer wieder den Namen BlackRock gehört, auch von Leuten an der Wall Street, mit denen ich, wie bei den Ölleuten auch, eigentlich ein sehr ich will es nicht sagen, herzliches Verhältnis habe, aber ich mag die Jungs auch, weil sie sind, die haben schreckliche Ideen, aber sie sind furchtbar interessant. Und die haben ja immer wieder was von BlackRock erzählt und da war immer so ein Unterton dabei, so ein Unterton, ich will jetzt nicht sagen von Furcht, aber es war schon sowas wie, ja, aber da wollen wir jetzt nicht wahnsinnig groß drüber reden. Und das sollte man mir nicht sagen, irgendwie.
Ich dachte, das hat sie neugierig gemacht.
Das hat mich total neugierig gemacht, habe ich gedacht. Also wenn meine Jungs, denen das nicht zu viel ist, sozusagen Millionen oder Milliarden irgendwie da zu verzocken, wenn die Respekt haben vor einer Institution, dann möchte ich gerne wissen, wer das ist.
Hier war es so, die Aktien von Deutsche Wohnen gingen nach den Protesten runter, aber jemanden wie BlackRock kann das ja vermutlich nichts anhaben. Vielleicht können Sie einfach über dieses Unternehmen mal etwas sagen, wo die auch an deutschen Unternehmen beteiligt sind.
Also BlackRock ist ein Vermögensverwalter, das klingt irgendwie so ein bisschen nach, ja, wie soll ich sagen, nach Papierclip, nach Büroklammer. Aber was sich dahinter verbirgt, das sind große Unternehmen, die eben Geld anlegen für andere Anleger, seien es Pensionskassenversicherungen, andere Investmentfonds, eben aber auch ganz viele Privatunternehmen und auch Privatpersonen.
Können Sie sagen, im DAX, an wie vielen Unternehmen BlackRock beteiligt ist?
Ich gehe davon aus, von an allen, und das hat den Hintergrund, dass BlackRock vor allen Dingen passive Anlagen vertreibt. Das heißt, man legt nach einem bestimmten Index an, darin sind, das ist wie so ein Waschkorb mit verschiedenen Aktien, und das hat vor 30 Jahren ungefähr angefangen, dass man gesagt hat, anstatt dass ein Manager, ein Fondsmanager, die Aktien auswählt, ist es billiger, weil man, den braucht man dann nicht, wenn man einfach in den Markt investiert, das heißt in diesen Index, jede Aktie praktisch in jede Aktie investiert, die in dem Index ist, und der DAX ist ein Index, und wenn man Indexfonds anbietet, wie es BlackRock nun mal tut, dann legt man halt in jedem DAX-Unternehmen an. Jetzt ist es aber auch so, wenn man die Anteile anguckt an diesen deutschen Unternehmen, an den großen deutschen Unternehmen, dann verteilt sich das natürlich, und das wird BlackRock immer wieder betonen. Sie sind natürlich nicht die größten Anleger in dem Sinne, aber sie sind die mit dem meisten Gewicht ganz oft. Nicht in jedem Fall, aber in ganz, ganz vielen Fällen.
Es gibt ja eine Person, die dahinter steht, nämlich der Unternehmensgründer Larry Fink. Haben Sie dann im Rahmen Ihrer Recherche versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen?
Ja, klar, ich habe mit BlackRock, ich hatte den auch, bevor ich dann veröffentlicht habe, ich habe den auch einen Fragenkatalog geschickt und so weiter. Und das, einiges haben sie beantwortet, anderes nicht. Aber getroffen im Rahmen meines Buches habe ich ihn dann nicht mehr treffen können.
Woran lag das?
Haben die einfach nicht gemacht. Aber ich habe davor schon regelmäßig immer mal wieder BlackRock heute getroffen im Rahmen von anderen Presseveranstaltungen.
Was ist denn letztendlich Ihre Kritik an BlackRock?
Es gibt ein paar Punkte, die ich da ansprechen würde. Einmal ist es auf jeden Fall, dass BlackRock ganz viele Unternehmen in ihren Portfolios hat und daran maßgebliche auch Anteile hat. Und man eigentlich als Anteilseigner in dieser Form und in dieser Größe müsste man eben ein ganz genaues Auge auf die Unternehmen im Portfolio werfen. Und wenn man sich anguckt, wie viele Leute bei BlackRock das machen, also gerade diese Corporate Governance, dass man genau guckt, machen die Unternehmen, machen die Manager in den Unternehmen auch das, was gut ist für das Unternehmen. Das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, und die, glaube ich, meine ich, kann man in der Form so nicht erfüllen. Das heißt, wir haben eine Aktionärsdemokratie, die so nicht mehr funktioniert. Die Unternehmen sind praktisch auf Autopilot. Das ist ein Problem. Und dann hat BlackRock, weil die ja nicht nur als Anleger unterwegs sind, sondern eben auch als Berater, aus meiner Sicht sehr viele Interessenskonflikte. BlackRock selber sagt, zum Beispiel hat BlackRock die EZB einmal beraten.
Hat auch in Griechenland die Bücher geprüft, und BlackRock war dann der Erste, der dann griechische Staatsanleihen kaufte.
Sie haben auch in Irland zum Beispiel quasi geholfen, wenn man so will, nach der Krise, und hat dort beraten. Aber nochmal auf die EZB zurückzukommen, da gab es ein Aufkaufprogramm, das die EZB entwickeln wollte. Das konnten sie nicht mit Bordmitteln machen. Das haben sie sich quasi eingekauft. BlackRock ist nur ein Anbieter. Aber gleichzeitig ist BlackRock natürlich in diesen Märkten, wo diese Wertpapiere gehandelt werden oder angeboten werden, ein Mitspieler. Und dann habe ich bei der, damals als ich das Buch geschrieben habe, habe ich bei der EZB angefragt und habe gesagt, Leute, also ehrlich gesagt sehe ich da einen ziemlich dicken Interessenskonflikt. Habt ihr denn das irgendwie geprüft? Und dann kam halt einfach nur zurück, man habe da die notwendigen Maßnahmen ergriffen, dass diese Interessenskonflikte nicht zum Tragen kommen.
Interessenskonflikte könnte man ja einige unterstellen. BlackRock ist hier durch Friedrich Merz auch bekannter geworden, weil er dort Aufsichtsratsvorsitzender ist. Haben Sie ihn dazu sprechen können?
Er war damals, als ich das Buch recherchiert und geschrieben habe, noch kein Thema in dem Zusammenhang. Aber dass er zu BlackRock gewechselt ist, ist ein Muster, das sich weltweit wiederholt. Da ist Deutschland nicht alleine. Wir sehen das auch zum Beispiel in Mexiko, wo wir quasi so eine Drehtür hatten zwischen Regierung und BlackRock und zurück. Das hat natürlich den Hintergrund, da fließt kein Geld in dem Sinne. Aber es ist auch eine Art zu denken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Bank arbeite oder bei einem Vermögensverwalter wie BlackRock arbeite, dann kann ich danach zwar immer noch denken, ich bin sehr unabhängig in dem, wie ich die Dinge sehe, aber wie man zum Beispiel bei Herrn Merz auch gemerkt hat, er hat dann da auch gedacht, die Deutschen sollten mehr Aktien kaufen und so weiter, was natürlich für seinen derzeitigen Arbeitgeber auch sehr zuträglich wäre.
Und den hat er an der Stelle nicht erwähnt?
Den hat er da nicht erwähnt, den musste er wahrscheinlich auch gar nicht erwähnen. Aber ich glaube, ich würde eben da gar nicht so unterstellen, das klang jetzt vielleicht so ein bisschen so, wie wenn er da gekauft wäre oder sowas. Das will ich gar nicht unterstellen. Aber ich denke, wenn man lange genug an der Wall Street ist oder mit solchen Unternehmen zusammenarbeitet, übernimmt man deren Denke. Und das ist das, was ich für eine andere große Gefahr sehe. Das sind ja alles sehr, sehr intelligente, clevere Menschen, die auch nicht unsympathisch sind. Ich finde auch, ich habe nichts Persönliches gegen BlackRock. Ich bin da auf keinem Feldzug oder irgendwas. Ich denke nur, es ist sehr, sehr gefährlich, wenn wir eine Finanzindustrie haben, die sich auch oft dahinter verbirgt, dass sie sagt, oh, das ist so komplex. Du kleiner Fragender hier, du verstehst das ja gar nicht. Du Politiker, Journalist, du hast da keine Peilung. Deswegen lass uns mal machen, wir machen das schon.
Um das zu verstehen, es gab auch eine große Arte-Dokumentation über BlackRock. Sie waren auch Teil davon. Die lässt sich auch noch finden in der ARD-Mediathek, in der Arte-Mediathek. Heike Buchter, was wird Ihre nächste Recherche sein?
ja.
Das Lachen macht jetzt neugierig.
Ja, also ich nach meinem Ausflug zum Öl, glaube ich, kehre ich nochmal in den Bereich Finanzen zurück, weil ich denke, das wird immer noch unterschätzt, wie groß der Einfluss von Finanzen auf unser Leben, auf unseren Alltag ist. Und da habe ich, das will ich aber noch nicht verraten.
Verstehe.
Es ist schon was in Arbeit.
Ich sage danke für den Besuch in S1, Leute.
Eins gehört.